Was meint eigentlich ein Lehrer, Schülern ungeheuer Wesentliches beizubringen? Auf all das, was ich jetzt an Anwürfen erzählt habe, an diese Tätigkeit und an die idealistische Art und Weise, sie sich zurechtzulegen, ist ein Lehrer immer ein probates Gegenargument. Das heißt, das ist doch nicht alles, was wir tun. Immerhin bringen wir dem doch auch noch was bei. Das ist eine Auskunft, die ist für sich genommen ein Witz. Es ist der Mensch Lehrer. Meint man einer, dessen Tätigkeit halt darin besteht, dass er Leuten was beibringt. Das macht man ihm lauter Anwürfe, die heißen, überhaupt Wissen kommt bei dir nur sehr bedingt vor, nämlich so, dass man sich dran bewähren muss. Ansonsten hast du an Umgang mit deinen Schülern, den wir aus gesagten Gründen für sehr bescheuert und mies halten. Und jetzt sagt er darauf, immerhin bringe ich ihnen doch noch was bei. Das ist wieder wirklich ein klassisches Armutszeugnis von dem, dass er sich als Lehrer, von dem er immer meint, die Tätigkeit besteht in nichts anderem, darauf beruht, dass man immerhin auch noch bei ihm was lernen kann. Dass es tatsächlich Leute gibt, die bei ihm das einmal eins gelernt haben. Ja, was denn sonst, sollte man meinen? Einem Lehrer fällt da einiges ein, was sonst noch. Er weiß nämlich, so selbstverständlich ihm das ist, dass das Wissen nur eine sehr bedingte Angelegenheit ist. Er weiß sich darüber hinaus als Vollführer von einem sehr hohen Auftrag. Er hat von sich eine sehr hohe Meinung als von demjenigen, der eigentlich der wichtige Bestandteil der Gesellschaft ist, als der Volkspädagoge, als der Erzieher des Nachwuchses der Gesellschaft. Er weiß also, ganz jenseits von verschiedenen Inhalten, die in seinem Unterricht vorkommen, sich selbst zuständig für Vermittlungen von Grundtugenden. Also tolerant müssen sie sein, lebenstüchtig müssen sie sein, optimistisch, selbstständig und so weiter. Sondern ein paar von diesen Tugenden vorkommen jetzt. Er kommt auf diese Tugenden nicht darüber, weil er Lehrer ist, sondern er kommt auf diese Tugenden einfach darüber, dass jeder weiß, dass die überhaupt das Gelbe vom Ei sind. Ein selbstständiger Mensch, dagegen kann man nichts haben. Ein toleranter Mensch, ja was denn sonst? Kontaktfreudigkeit, wer kann dagegen was haben? Also, er bezieht sich erst einmal sehr positiv auf staatlich vorgegebene Bildungsinhalte, wobei bei diesen Bildungsinhalten, wenn man weiter ins Detail geht, das erste Auffällige ist, da kommt nicht vor, der Mensch hat Folgendes zu lernen. Nicht, er hat seinen Verstand zu verwenden, zu dem Zweck sich Wissen anzueignen, sondern etwas ganz anderes. Er hat eine Eigenschaft, ein Wesensmerkmal, das erwünscht ist, an sich hervorzubringen. Und das ist Aufgabe des Lehrers. Deswegen sind Lehrer auch im Allgemeinen sehr stolz, dass jenseits dessen, was sie als Resultat der Selektion hervorgebracht haben, dass jenseits dessen, dass Leute, die wirklich mit Mühe lesen und schreiben können, die Schulen verlassen, sie aber immerhin welche sind, denen es an Grundtugenden aber auch überhaupt nicht mangelt. Darauf ist der Lehrer stolz. Und er kommt auf diese Grundtugenden als Erziehungsziel. Einmal deswegen, weil es sie sowieso gibt und weil er weiß, dass sie sich gehören. Und als Lehrer bemerkt er, dass von der Unterrichtspraxis her, vom Ablauf seines Schulalltags, dauernd ein Mangel an diesen Tugenden ist und dieser Mangel von ihm zu beheben ist. Zum Beispiel, es gibt das Ideal der Kontaktfreudigkeit. Da gibt es eine Sache, die lernt man regelmäßig über die Schule, auch hier in der Uni. Eine Meinung über die Schule, das ist überhaupt eine Sphäre, die wunderbare Leistung vollbringt, gleichaltrigen Kindern die Möglichkeit zu geben, zusammenzukommen und überhaupt Kontakt zu schließen. Das ist eigenartig. Damit Gleichaltrige zusammenkommen, eine Sache ist, die irgendwie sehr leicht zu bewerkstelligen ist und in der Nachbarschaft normalerweise auch stattfindet, schon bevor sie in die Schule kommen, ja, damit das zu Wege gebracht wird, einfach Kontaktnahme, nett sollen sie sein zueinander, dafür soll es die Veranstaltung Schule brauchen, in der Art und Weise, wie sie jetzt schon vorgekommen ist. Man merkt also, das ist ein gewolltes Absehen von all dem, was Zweck und Inhalt der Schule ist, und stattdessen wird ihr zugeschrieben, eine Funktion zu erfüllen, für die es tatsächlich sowas wie Schule nicht bräuchte. woran sich diese Betrachtungsweise festmacht. Ja, es lässt sich tatsächlich nicht leugnen, dass hier in der Schule gleichaltrige Kinder zusammenkommen. Ja, schließlich so organisiert, dass die Kinder eines Jahrgangs dann in einer bestimmten Klassenstufe einbezogen werden, dann bilden sie halt eine Schulklasse. Von dem Ideal der Kontaktfreudigkeit her, heißt das, jetzt müsste eigentlich überhaupt erst richtig losgehen. Jetzt sind sie unter Gleichaltrigen, jetzt müssen sie sich wohlfühlen, jetzt müssen sie Freundschaften schließen und. Ein Lehrer kriegt mit, dass das so und so oft nicht der Fall ist. Das Ideal von der Kontaktfreudigkeit blamiert sich für ihn erst einmal daran, dass er mitbekommt, dass Kinder halt, nicht notwendigerweise so sind, wie man sich immer die Ideale von ihnen zurechtbastelt. Die werden halt schon ihre komischen Gründe haben, sich ihre Freundschaften und Feindschaften zurechtzulegen. Mit irgendwem hockt man immer zusammen, mit irgendeinem prügelt man sich immer und so weiter. Das sind meistens wenig begründete und nicht sehr ernstzunehmende Sachen. Nur für den Lehrer ist es der Beleg dessen, dass sein Ideal von einem harmonischen Miteinander der Schüler irgendwie empfindlich gestört ist. Ja, und darüber hinaus, der Zusammenhang, in den die gebracht werden durch die Schule, der hat es tatsächlich nicht an sich, dass er ihnen es nahelegt, sehr viel Gefallen am Umgang miteinander zu finden. Die kommen ja nicht zusammen und können dann nach Bus für sich vergnügen miteinander, sondern sie kommen zusammen und sind halt in der Schule. Was das im Einzelnen heißt, ist vorhin schon ausgeführt worden. Das heißt, jenseits von dem, was Kinder halt so an Unsinnigkeiten treiben, von sich prügeln und Frösche aufblasen und sonst was, gewöhnen sie sich auf Grundlage dessen, dass sie merkt, es kommt auf ein sich durchsetzen in der schulischen Konkurrenz an, hat zum großen Teil sehr miese Umgangsweise an. Das kriegt der Lehrer auch mit als durchaus störend. Er will ja irgendwie eine kameradschaftliche, nette Klasse haben. Jetzt petzen sie, lernt man immer, man soll nicht petzen. Ja, wie kommt man denn auf die Idee, das zu tun? Ja, weil man sehr schnell mitgekriegt hat, es ist ein Vorteil, wenn ich gegenüber irgendeinem anderen in der Klasse mich relativ gut stehe. Also ist es ein Vorteil für mich, wenn ich den irgendwie beim Lehrer hinhänge und schlecht mache. Jetzt muss er gleich dazulernen, muss das Kind gleich dazulernen, ja, sich durchsetzen, schön und gut, aber jetzt gibt es daneben bestimmte Arten und Weisen, sich durchsetzen zu wollen gegen einen anderen, die wollen wir nicht haben. Eine neue Lernaufgabe, das heißt, das Lernziel heißt hier Kontaktfreudigkeit. Kontaktfreudig, verräterisch insofern, als dass es bereits beinhaltet, dass Leute da einen irgendwie schönen Umgang miteinander pflegen sollen, ohne einen Grund dafür zu haben. Der Lehrer kommt darauf, dass es das geben muss, von seinem Befund her, dass die Schüler sich in einem ganz abstrakten und grundlosen Gegeneinander zueinander befinden. Petzen tun sie, unkameradschaftlich sind sie, prügeln tun sie sich und so weiter. Was macht der Lehrer daraus? Er lässt sie gewähren oder er sagt einfach, hört auf mit dem Quatsch oder sonst, das könnte er ja auch machen, sondern er sagt, ja, dort wo ein völlig grundloses Gegeneinander ist, setzt er ein Ideal als Erziehungsziel dagegen. Und das ist etwas nicht sehr viel Gescheiteres, nämlich ein völlig grundloses Füreinander. Grundlos deswegen, weil in dem Ideal Kontaktfreudigkeit, der immer schon eingeschlossen ist, nicht die Leute haben irgendeinen Grund, was miteinander anstellen zu wollen. Sie haben ein gemeinsames Interesse, sie haben sich gern aus irgendeinem Grund, sie wohnen in derselben Gegend und haben den gemeinsamen Schulweg, sonst was. Sondern das Miteinander selbst soll jenseits von jedem Zweck, von jedem Interesse, von jeder Neigung ein Zweck für sich sein. Das ist ein Ideal, das passt richtiggehend zu der schulischen Praxis, in der ein Zusammenhang zwischen den Kindern besteht, der rein negativer ist. Sie sitzen ja schließlich nicht zusammen in einer Schulklasse, weil sie irgendwas voneinander wollten, sondern sie sind in die Schulklasse gesetzt worden. Sie unterliegen derselben Sorte staatlicher Behandlung, die übrigens einschließt, zwischen ihnen ist ein durchaus gegensätzliches Verhältnis gestiftet worden. Und dieses rein negative Verhältnis, was jetzt zwischen ihnen besteht, soll ein Anlass dafür sein, dass sie irgendwie ein Interesse aneinander finden würden. Das heißt dann, es gibt eine Klassengemeinschaft. Ganz pathetisch drücken es manche Lehrer aus, die Schulklasse ist eine Schicksalsgemeinschaft. Das heißt, was man sich zur Gewohnheit werden lassen soll als Schüler, ist der Fehler, die Tatsache, dass man in einen Zusammenhang zueinander gestellt wurde, der überhaupt nicht irgendeinem eigenen Zweck oder Interesse entspricht, zum Anlass nehmen soll, sich positiv auf den Standpunkt dieses Zusammenhanges zu stellen und auf dieser Grundlage zu den anderen, die in derselben Klasse sind, tatsächlich eine Gemeinsamkeit sich einzubilden und in dieser Art und Weise auch herzustellen. Der Begriff des Klassenkamerades ist überhaupt nichts anderes, überhaupt der Kameradschaft. Nicht man hat irgendwas mit einem Menschen am Hut, sondern es gehört sich so, dass man mit ihm was am Hut hat, und zwar rein auf Grundlage dessen, dass man in irgendeiner Weise in eine gleiche Situation gebracht worden ist. Dass eine Gemeinsamkeit hergestellt worden ist und von daher von einem selbst aus überhaupt gar keine ist. So ein Zustand ist vorausgesetzt, damit ein Mensch meint, Kontaktfreudigkeit wäre ideal und das gehört durchgesetzt. Das heißt übrigens, nicht nur sie sollen so tun, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen ihnen, wo er doch erstunken und erlogen ist, wo er gewaltsam hergestellt ist, sondern sie sollen von dem, was tatsächlich Inhalt des Zusammenhangs ist, nämlich das negative Moment der Konkurrenz, in der sie sich zueinander befinden, ignorieren. Sie sollen in ihrem Klassengemeinschaftsgetue, jenseits von dem, dass sie nun mal Konkurrenten zueinander sind, sich auf den Standpunkt einer Gemeinsamkeit stellen, die von allem absieht, dass ihre Bestimmung als Schüler gegenüber einem Lehrer und in ihre Bestimmung als Schüler zueinander ausmacht. Um das einzuüben richtiggehend, gibt es mehr heuchlerische Veranstaltungen der Art wie Gruppenarbeit, Gruppenunterricht. Irgendein Lehrsatz oder sonst was soll erarbeitet werden. Dafür setzt man dann Schüler in Gruppen von 3, 4, 5, 6 Leuten zusammen und sagt, sie müssen es erarbeiten. Das heißt, da wird erstmal der Schein erzeugt von, ja, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Wir ziehen doch alle am selben Strang. Pflege von Gemeinsamkeit, die implizite Widerlegung dieser Veranstaltung, besteht dann immer darin, dass die Leute, die in einer Gruppe zusammengearbeitet haben, in den Schularbeiten, in denen das erarbeitete Zeug geprüft wird, möglichst weit auseinandergesetzt werden. Also wo die Lüge richtiggehend geständig wird, wo ich dich im Nachhinein dann noch sehen kann, diese Gemeinsamkeit ist ein erzeugter Schein. Aber das sollen sie lernen, die Schüler. Konkurrenz schön und gut, die betreibt man auch. Aber man betreibt sie nicht in der Art und Weise, wie sie ein naives Kind erstmal meinen könnte. Ja, wenn schon durchsetzen, dann aber auch mit allen Mitteln. Sondern man betreibt sie in der Art und Weise, dass man von ihr absieht und sich auf den heuchlerischen Standpunkt einer Kameradschaft stellt. Deswegen neben der schulischen Selektion, also neben der Frage, wie steht einer im Leistungsvergleich mit den anderen da, durchaus in die Beurteilung eines Schülers Charaktereigenschaften eingehen. Wie kameradschaftlich ist er, kapselt er sich ab und so weiter und so weiter. Lauter Sachen, die auf einmal von einer Wichtigkeit sein sollen. Einem rationell genommen noch auch vollkommen egal sind, ob sich einer jetzt abkapselt, wie das nennt. Sowieso schon ein ideologischer Ausdruck. Das heißt halt, der Lehrer kriegt mit, der will mit diesen und jenen Leuten nichts zu tun haben, da wird er schon seine Gründe haben oder auch nicht. Das ist daraus vielleicht auch Problem geworden. Eben von dem Standpunkt her, kontaktfreudig muss es sein. Von dem realen Zusammenhang der schulischen Konkurrenz sollen die Schüler also absehen, obgleich sie noch mitten in ihm drin sind, ihn mitbetreiben sollen. Dieses Absehen hat das adäquate Ideal, das ihnen auch beigebracht werden soll als Wesensmerkmal, das ist die Toleranz. Hat auch jeder Lehrer, das gehört sich, das muss sein. Manchmal an der Art und Weise, wie ein Lehrer Toleranz beibringt, kann er nämlich ja besser schlecht werden. Es gibt immer wieder Schulklassen, neuerdings ist es sogar in West-Berlin und dann auch in Bayern so geworden, dass solche Schulklassen richtig programmatisch eingerichtet werden, wo Kinder drin sitzen, die bestimmte Nachteile haben, die in die Benotung erstmal nicht eingehen. Also, ein Kind sitzt da rum und hat Klumpfüße, hat Brillengläser, die so dick sind wie Panzergläser oder hat eine Spange, sonst was. Das ist die Stellung des Lehrers dazu. Nicht einfach, den lässt man halt in Ruhe. Rationell gesehen wäre das Vorhandensein von jemandem, der halt in irgendeiner Weise ein körperliches Gebrechen hat, überhaupt keinen Grund zu irgendeiner Art des Eingehens darauf, außer eben, man trifft gewisse Vorkehrungen, um dieses körperliche Gebrechen auszuschalten oder doch so weit wie möglich zu lindern. Ja, bei einem Lehrer, der seinen Erziehungsauftrag ernst nimmt, ganz anders. Jetzt sitzt da Kind drin mit Klumpfüßen, jetzt hat es nicht einfach Klumpfüße und das langt schon. Na, jetzt wird für die Klasse zitiert. Dann wird gesagt, so, das ist unser lieber Mitschüler Georg, der hat Klumpfüße, aber den darf man nicht auslachen. Jetzt wird, Ja, was macht der Lehrer da auf die Art und Weise? Erstens, hat denn irgendwer gesagt, dass man den auslachen muss? Hat sich irgendwer dafür ausgesprochen? Na, sicher nicht. Nur, das wird der Lehrer vielleicht mitbekommen haben, dass es eine gewisse kindliche Gehässigkeit gibt, unter der so jemand zu leiden hat, die einfach auf der Grundlage geht, sie kriegen halt mit, aufgrund der schulischen Konkurrenz, in der sie sind, hier ist ein Mensch, der hat ein bisschen ein Handicap, auch das kann man sich ein bisschen einschießen. Ne? Gut, sind Gehässigkeiten, die sind blöd, können sie unterlassen, sie können sie auch nicht unterlassen, nur der Lehrer hat ein Urteil in die Welt gesetzt, indem er es dementiert hat. Vernünftigerweise gibt es keinen Grund, einen Menschen auszulachen oder sonst wie schlecht zu behandeln, der ein körperliches Gebrechen hat. Der Lehrer sagt jetzt, er hat ein körperliches Gebrechen und sagt weiter, wir wollen aber so tun, als hätte er es nicht. Es soll nicht gelten als ein Mangel an diesem Menschen. Das ist einiges unterstellt, nämlich die Menschen sind offenbar ganz selbstverständlich zu betrachten unter einem Gesichtspunkt, der heißt, wertvoll sind sie. Ganz jenseits dessen, was ein Mensch treibt, wie er in der Schule sich steht, wie er körperlich beieinander ist, sonst wie, ganz jenseits dessen gibt es einen Standpunkt, der heißt, die Menschen sind wertvoll und zwar alle gleich wertvoll, weil sie Menschen sind. Der Standpunkt, der aus so einem Ideal spricht, ist einer der prinzipiellen Benutzbarkeit von Leuten. Anders kommt man nicht auf die Frage, wie viel ist ein Mensch eigentlich wert? Also mit der Frage, wie viel ist er wert, hat man ein prinzipielles Verhältnis des Dienstes, in dem sich dieser Mensch zu befinden hat, ausgesprochen. Ja, und wenn man dieses Verhältnis tatsächlich ernst nimmt, die Brauchbarkeit des Menschen, unter der ist er zu betrachten und so viel, wie er brauchbar ist, so viel ist er auch wert und so gern soll man ihn haben. Von dem Standpunkt her ist es tatsächlich eine gelinde Lüge, am Rollstuhlfahrer zu sagen, er wäre gleichwertig. Nein, jeder Musterungsarzt zum Beispiel wird sagen können, dass ein Rollstuhlfahrer nicht gleichwertig ist, weil er untauglich ist. Nur diesen Standpunkt des, wie viel ist ein Mensch wert, braucht es, um auf diese Art und Weise Gebrechen, die Menschen haben, tatsächlich in Mängel zu verwandeln. Die heißen, das sind Mängel im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit, aber, jetzt kommt die sehr menschenfreundliche Verlängerung, ja dafür können sie doch gar nichts und insofern dürfen wir es ihnen auch gar nicht vorrechnen. Das heißt, die Verurteilung von jemandem, der halt in dieser oder jener Weise körperlich geschädigt ist, der Hinweis darauf, das ist etwas, was eigentlich sein Menschsein irgendwie an Abbruch täte, ist ja richtiggehend vorausgesetzt, damit man es dann dementieren kann. Damit man diesen Menschen dann vor die Klasse zitieren kann und ihn hernehmen, um ihn herzunehmen als Material dafür, dass man tolerant gegenüber ihm zu sein hat. Kurz bemerkt, das ist ein aktuelles Beispiel dazu. In West-Berlin gibt es ein schulisches Experiment. Das geht so, dass in einer Schulklasse immer ein bestimmter Prozentsatz von Behinderten drin sein müssen, neuerdings. Ja, was soll das für einen anderen Zweck haben, als eben diese Art von Charakterbildung, auf den es Lehrer so ankommt? Es ist die Technik, Leute zu beurteilen, die Toleranz gegenüber Behinderten, die immer heißt, es ist immerhin ein Krüppel. Jetzt sagen die aber, jetzt stellen wir dem Befund, er ist ein Krüppel, entgegen ein ganz dick unterstrichenes Trotzdem. Er ist ein Mensch. Das ist eine Art und Weise, die oft verwechselt wird damit, dass den Behinderten irgendwie was Gutes getan würde. In Wirklichkeit ist es überhaupt nichts anderes als, wenn sie schon da sind als Behinderte, dann sollen sie wenigstens den Nutzen haben, dass sie zur Charakterfestigung der Nichtbehinderten ein willkommenes Material abgeben. Halt, indem man sie vor die Klasse zitieren kann. Toleranz, die einer lernt, als Tugend ernst genommen, soll ja auch gar nicht heißen, dass man immer zu Neger nicht auslachen darf. So meint das nicht, sondern der Punkt ist, man darf Leute, die irgendwie abstechen, nicht schlecht behandeln. Das ist ja überhaupt nur Vehikel für was ganz anderes. Nämlich, ein Mensch soll sich angewöhnen, grundsätzlich ein bisschen an sich zu halten. Grundsätzlich anderen nicht an den Karren zu fahren. Toleranz heißt, naja, auf Deutsch Duldsamkeit. Das heißt, die Tugend, die noch jeder Politiker von einem Menschen einfordert, von seinem Staatsvolk einfordert, Und zwar womöglich immer dann, wenn er irgendwelche Sorten von Staatsmaßnahmen vorhat, die sich gegen die Leute richten und dann auf irgendeine Art von Protest stößt. Egal wie richtig oder verkehrt er ist. Da gehört es zu jedem Politiker, zu seinem rudimentären Handwerkszeug, dann einzuklagen, die Leute sollen doch bitte tolerant sein. Das tolerant sein heißt nichts anderes als, man hat doch bitte schön einem anderen nicht an den Karren zu fahren. Man hat es sich zur Gewohnheit zu machen, seinen Standpunkt zurückzunehmen, sein Interesse zurückzunehmen. Weil auch klar ist, gut, wenn es eben jeder so gewohnt ist und sich daran hält, dass er sein Interesse zurückzunehmen hat. Naja, dann bleibt halt das Interesse der Seite übrig, die dazu befugt ist, also der staatlichen. Das heißt, es ist der Sache nach überhaupt nichts anderes als eine Untertanentugend. Es ist aber vorgebracht, von der Zwecksetzung der Schule, anerzogen, nicht als eben diese Untertanentugend einfach so, sondern jetzt wird diese Charakterhaltung, die sie haben wollen, man soll duldsam sein, man soll an sich halten, an einem Material durchgepaukt, das überhaupt nichts damit zu tun hat, was letztendlich dann der Witz an dieser Tugendtoleranz ist. Nämlich an das Auspfeifen von einem Politiker und das Auslachen von einem Rollstuhlfahrer. Das soll man sich denken als ein und dasselbe. Nämlich irgendwie hat der Mensch über die Stränge geschlagen, wo er doch besser sich zurückgehalten hätte. So geht Charakterbildung. Weiter. Was bringt ein Lehrer am Schüler noch bei? Das war jetzt ganz ohne praktisches Beispiel. Er bringt ihm Lebenstüchtigkeit bei. Ein praktisches Beispiel dafür gibt es aus dem Grund nicht, weil die Meinung des Lehrers ist, seine ganze Unterrichtspraxis, alles was er treibt, ist pro toto überhaupt nichts anderes als die Beibringung von Lebenstüchtigkeit. Wie geht das? Er hat das Urteil, ja, draußen im Leben, da weht ein harter Wind. Erstmal unterstellt, er redet von einer Sache, die überhaupt nicht näher bezeichnet ist. Das Leben selber heißt, ja, man ist physisch vorhanden und hat einen Stoffwechsel. Aus. Ist nicht mehr. Wenn von Lebenstüchtigkeit die Rede ist, ist bereits unterstellt, dieses Ding, was man Leben nennt, ist eine irgendwie geartete Anforderung an den Menschen. Das ist etwas, woran er sich zu bewähren hat. Zugleich aber will man eben nicht irgendeine genauere Auskunft darüber geben, was es denn jetzt sein soll, woran man sich bewähren soll. Nicht, was ist denn der Inhalt der Bewährung, die man leisten muss. Wer setzt sie denn in die Welt, die Bewährung? Wer sind denn die Subjekte der Inanspruchnahme? Sondern all die Überlegung, was ist es denn jetzt, was die Belastung, für die man tüchtig sein soll, ausmacht, wird erschlagen mit der Meinung, es ist das Leben. In der Art und Weise hat ein Lehrer durchaus ein Bewusstsein von der Welt der bürgerlichen Konkurrenz, in die er die Leute dann rausschickt nach der Schule, aber eben in der Art und Weise, dass es als ja völlig subjektlos eine Anforderung namens Leben ist, eine Notwendigkeit ist, die völlig unwidersprechbar ist und deswegen seine Vorbereitung darauf nichts anderes ist, als wieder einmal der Dienst, den er den Schülern tut, sie auch die Notwendigkeit, der sie später mal unterliegen werden, auch vorzubereiten. Das bedeutet, das stinknormale Durchführen der schulischen Konkurrenz an den Schülern, das stinknormale, sie benoten, sie mit disziplinarischen Maßnahmen behelligen, sie durchfallen lassen und so weiter und so weiter, denkt sich der Lehrer als Dienst, und zwar als den Dienst, ich mache sie lebenstüchtig. Wie? Ja, durch den sehr platten Gedanken, das Leben ist eine Anforderung, das ist nun mal so, er ist schließlich Lehrer und will sich nicht darum kümmern, was jetzt die nähere Bestimmung von Leben sein soll. Und weil es nun mal so ist, wäre es doch kein Dienst an den Kindern, wenn ich in der Schule so tun wollte, als würde es in der Welt weniger hart zugehen, als es wirklich zugeht. Also, den besten Dienst, den man den Kindern tun kann, ist sie zu schulregeln und zu selektieren, damit sie dann, wenn sie die Schule hinter sich haben, schon einmal daran gewöhnt sind, wie es dann weitergeht. Also, ein Stück Standesbewusstsein des Lehrers, er bringt es ihnen bei, dass sie Anforderungen gerecht werden. Und das denkt er sich als, er bringt eine weitere Tugend an ihnen zurecht. Dabei denkt er auch an diejenigen, die aufgrund der Selektion, die er durchführt, eben etwas schlechter dastehen werden in der Konkurrenz. Und weil es gleich einen weiteren Grundwert, der den Leuten anerzogen gehört. Das ist nämlich der Optimismus. Das bedeutet, sie sollen sich angewöhnen, die Welt zu beurteilen, ihre Meinung zu allem und jenem zu haben. Und jetzt jenseits von allem, was Inhalt, Grund und Zweck von dem ist, was sie da in ihrem Urteil vor sich haben, einen Maßstab gelten zu lassen, nämlich ihre sonnige Weltsicht, ihre Subjektivität. Sie sollen sich jenseits von allem, womit sie es zu tun haben, als Voraussetzung des Urteils zulegen, eine Stellung, die heißt, ich stehe gut zur Welt. Und weil ich in einer Art und Weise zur Welt stehe, bei der jedem Urteil die prinzipielle Vertrauensseligkeit vorausgesetzt ist, deswegen kann wohl auch alles nicht so schlimm sein. Eine sehr bornierte Stellung, die zwar notwendigerweise dazu gehört, dass man in der Welt der Konkurrenz einigen an, ja, was man so Wechselfällen nennt, ausgesetzt ist, wovon man aber nicht glauben sollte, dass es irgendwie ein Mittel wäre, irgendwas besser auszuhalten. Weil es halt zu dem, was man mit sich machen lässt, macht man sich noch einen prinzipiell sehr falschen Gedanken, der heißt, was immer passiert, will ich nicht beurteilen als das, was es ist, sondern als, ich stehe als Subjekt prinzipiell positiv zur Welt und insofern kann mir nichts was anhaben. Dieses insofern kann mir nichts was anhaben unterstellt ja gerade, dass einem dauernd alles Mögliche was anhat. Sonst käme ja nicht auf diesen Gedanken. Ja, was er noch braucht, der Lehrer? Er will ja nicht irgendwelche Duckmäuser, wie das so heißt, hervorbringen, sondern er will selbstständige Menschen haben. Ja, wie geht das Ideal der Selbstständigkeit? Das ist erstmal für sich genommen theoretisch unsinnige Sache. Selbstständigkeit heißt, man macht selber das, was man macht. Ja, wer soll es denn machen, wenn man es tut? Das geht immer aus von der Vorstellung der eigenen Tätigkeit, getrennt von dem, dass man sie selber macht, und hält dann immerhin hoch, ganz unabhängig davon, was denn jetzt die Tätigkeit ist, man selber ist es, der es tut und nicht ein anderer. Selbstbestimmung und nicht Fremdbestimmung. Das ist ja ideal, bei dem gerade deswegen, weil von allem abgesehen ist, was denn nur ein Mensch so tun und treiben kann, voller Interpretationsspielraum für den Lehrer ist, bei welcher Art von Handlung denn jetzt nun Selbstständigkeit vorliegt und wann nicht. Er weiß, dass er den Schülern Selbstständigkeit beibringen muss. Wann ist denn die am besten gegeben? Ja dann, wenn sie zum Beispiel ganz ohne seine Aufsicht genau das tun, was er ihnen noch anschaffen täte, wenn er da wäre. Zum Beispiel, ein Lehrer ist begeistert von seiner selbstständigen Klasse, wenn er sagen kann, also ich gehe jetzt für 10 Minuten aus dem Klassenzimmer und verhaltet euch entsprechend, nach 10 Minuten kommt er wieder und die Schüler sitzen brav über ihren Büchern, beschäftigen sich sinnvoll und wiederholen ihre Vokabeln. Dann sind es ja selbstständige Schüler, weil sie genau das, was die Anforderung ist, die an sie gestellt werden, ganz von sich aus machen. Unselbstständig zum Beispiel wären sie, wenn sie dann anfangen würden, Papierflieger fliegen zu lassen oder noch Schlimmeres. Ja nicht, dass dann nicht sie selbst das wären, die das täten. Könnte man ja dummerweise sagen, das ist auch eine Selbstständigkeit. Jetzt lassen Sie doch Ihre scheiß Flieger losfliegen. Nein, dann sind Sie noch unreif und müssen Selbstständigkeit erst lernen. Das Lernen von Selbstständigkeit soll man sich dann auch noch vorstellen als ja das Beibringen aller möglichen Verrichtungen, die man als Kind so lernt, die immer zurecht interpretiert werden als das Lernen von was ganz anderem. Woran man es lernen soll? Ein Kind lernt, sich selber die Schuhe zuzubinden. Ja, dann hat es eben das gelernt und nicht Selbstständigkeit. Selbstständigkeit als dieses Abstraktum ist schlichtweg nicht erlernbar, sondern es ist ein Ideal, eine Ideologie zu dem, wie Individuen auf die Anforderungen, denen sie unterworfen sind, eingehen. Nämlich das Ideal dessen, dass sie all das, was sie tun sollen, aus freien Stücken und ganz von sich heraus tun. Deswegen ist auch der dazugehörige Zwilling, das Komplement zur Selbstständigkeit, die Anpassung. Wenn ein Mensch nämlich, von der Meinung des Lehrers her, einfach nur tut, was er will, ja, dann hat er ja überhaupt keinen Rahmen, an den er sich halten kann. Da hat er keine Orientierung und nichts. Da hat er ja im Grunde genommen gar keine Grundlage seines Handelns. Nein, damit er überhaupt selbstständig sein kann, muss er überhaupt erstmal einen Konsens haben, muss in eine Gesellschaft eingepasst werden, auf Grundlage derer er überhaupt oder gehört dazu am Selbstständigen gemacht, sondern es ist immer beides. Der Gedanke der Anpassung, also dass man passt zu dem, was einem vorgegeben ist, und diese Zusammenpassung ist überhaupt Zweck von Erziehung, lebt ähnlich wie die Selbstständigkeit wiederum davon, dass keinerlei Auskunft gegeben ist darüber, wozu man denn jetzt nun passen soll. Es ist eine Gesellschaft da, in die kommt man hinein. Insofern man in sie hineinkommt, ist es doch irgendwie ein Grundbedürfnis des Menschen, zu ihr zu passen, aus. Das ist doch immerhin besser, als wenn man nicht zu ihr passen würde. Also so hat man ein Erziehungsprogramm. So hat man eine Notwendigkeit in Form eines Ideals, nämlich der Mensch hat zu allem zu passen. Ungeheuer leicht schlüssig begründet, indem man alles, die ganze Welt, alles, was es an Zwecken, an Tätigkeiten, die Menschen so betreiben, gibt, einfach draußen gelassen hat. Die Ideale, die ich jetzt angerissen habe, die wird vielleicht niemand verstehen als die staatsbürgerlichen Tugenden, die sie sind. Ein Lehrer hat von den Dingern nicht das Bewusstsein, ich mache die Leute hier zu braven Bürgern. Obwohl er doch genau den Auftrag dazu hat in der Bayerischen Verfassung und auch sonst wo. Also es gibt diesen unsäglichen Artikel 131 der Bayerischen Verfassung, dass die Kinder in Ehrfurcht vor Gott und zur Liebe zur bayerischen Heimat zu erziehen sind. Das ist ein Paragraph, der hier an der Uni in den einschlägigen Lehrveranstaltungen bis zum Erbrechen breitgetreten wird, als da kulminiert praktisch die ganze abendländische Kultur drin. Man sollte aber nicht meinen, sich über diesen Paragraphen als jemand, der ganz normaler Lehrer oder Pädagogikstudent ist, lustig machen zu sollen. Denn diese zentralen Punkte Liebe zur bayerischen Heimat und Ehrfurcht vor Gott, genau das Gebot dieses Gesetzesparagraphen erfüllt man ganz akkurat, wenn man genau diese Erziehungsziele für notwendig und gut hält, von denen ich jetzt geredet habe. Kontaktfreudigkeit, Toleranz, Lebenstüchtigkeit, Optimismus, Selbstständigkeit und Anpassungsfähigkeit. Wie geht das? Bei keinem dieser Dinge und in der Art und Weise ihrer Nahebringung kommt vor, ihr müsst irgendwie für den Staat sein. Na, da gibt es andere Abteilungen des Unterrichts, Sozialkunde und sonst wo, da lernt man immer, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Soll heute nicht Thema sein. Sondern es kommen ja lauter moralische Veranstaltungen gegenüber den Schülern vor, die heißen, da musst du aber noch an deinem Charakter arbeiten. Der Staat kommt bei derartigen Erziehungsmaßnahmen nicht einmal dem Namen nach vor. Trotzdem ist es überhaupt nichts anderes als das Bestreben, die Leute zu brauchbaren Staatsbürgern zu machen. Wie? Was ist zum Beispiel in Erinnerung an das Ideal der Kontaktfreudigkeit? Was ist da der Unterschied, außer der Dimension, dem Maßstab, wenn man sagt, überhaupt die Tatsache, dass ihr zusammen seid, unter einem Zusammenhang namens Schulklasse, hat überhaupt der ausschlaggebende Grund dafür zu sein, dass ihr euch als Gemeinschaft fühlt und aufführt. Was ist da eigentlich der Unterschied zu einem Ding namens Heimatliebe? Was ist denn das? Liebe zur bayerischen Heimat heißt nicht, es werden einem Menschen gute Gründe dafür nahegebracht, den Freistaat Bayern gut zu finden. Das gibt es in anderen Veranstaltungen auch. Wenn jemand probiert, gute Gründe dafür zu finden, sind es immer sehr verkehrte. Nur die Veranstaltung geht hier ganz anders. Die heißt nämlich, Heimatliebe hat nichts zu sein, was sich auf ein Urteil des Menschen stützt. Das hat nichts zu sein, was bedeutet, ich habe mir die Gründe gut durchüberlegt, ich habe sie alle vorgelegt bekommen, sorgsam durchdacht und bin auf den Schluss, zu dem Schluss gekommen, der Freistaat Bayern ist etwas, was man unbedingt lieben muss. Na, so geht's nicht. Sondern ein Lehrer wird ja direkt sagen, ja, sowas taugt ja überhaupt noch nicht sehr viel. Das ist ja ein Lippenbekenntnis. Bekenntnis braucht es schon auch, aber ich will mich doch nicht darauf verlassen, dass jemand diesen hohen Erziehungsauftrag Heimatliebe an sich verwirklicht, deswegen, weil er irgendeinen Schluss gefällt hat, der ja womöglich auch noch anders hätte ausfallen können, sondern die Heimatliebe hat einen Wesenszug des Menschen zu sein. Nicht er hat zu urteilen, der Mensch, sondern er hat geformt zu werden. So dass das, was als Urteil erwünscht ist, an staatsbürgerlicher Ideologie, vom Ideal des Lehrers her, der direkt ein Bestandteil seines Wesens ist. Die Leistung, die man in Heimatliebe vollbringt, ist übrigens genau dieselbe Dummheit wie bei Kontaktfreudigkeit in der Schulklasse. Nämlich, man ist zufällig in irgendeiner Gegend hingeboren worden. Jetzt soll allein das ein Grund dafür sein, dass man irgendwie für sie ist. Man ist mit anderen Leuten, die auch in dieselbe Gegend geboren worden sind, die derselben Staatsgewalt unterstellen, bei denselben Gesetzen drauf werden müssen, zu denen in ein Verhältnis gebracht worden, was ebenso wie bei der Schulklasse ein rein negatives ist. Nämlich, man ist halt derselben Staatsgewalt unterworfen. Als heimatliebender Mensch macht man von diesem rein negativen Ausgangspunkt her einen Anlass, ja, eine widerliche Atmosphäre von Kameradschaft mit anderen zu pflegen. Tatsächlich sich auf den Standpunkt zu stellen, dass er in München geboren ist und ich auch, das ist irgendwie was Verbindendes zwischen uns. und wirklich total absehen muss, davon, was einer ist, was er will, was er treibt, nein, kommt nichts mehr vor. Hiesige sind wir alle. Das heißt, sich sowas, so eine Art der Beurteilung von sich selbst, zu den Verhältnissen und seiner Verhältnisse zu anderen, zur Gewohnheit werden zu lassen. Sei es in der Form der Schulklasse. Das ist tatsächlich die Angewöhnung von einem Ding wie Heimatliebe. Fehlt überhaupt nichts dran. Oder Ehrfurcht vor Gott. Das ist ein Erziehungsziel, was in einer säkularisierten Zeit wie der jetzigen nicht unbedingt darin passiert, dass er Kind dauernd das Vater Unser aufsagt und Krippen bastelt. Sondern was in einem Ding wie Ehrfurcht vor Gott, wenn es in der Bayerischen Verfassung steht, ausgedrückt ist, das entspricht haarscharf den beiden Idealen der Anpassungsfähigkeit und des Optimismus. Anpassungsfähigkeit insofern, dass dessen Menschen die Haltung nahegebracht wird, es gibt eine Notwendigkeit, die nicht näher zu benennen ist. Sowas kann man auch Gott nennen. Diese Notwendigkeit ist eine, die unabweisbar ist, und insofern muss man sich ihr unterwerfen, ist die Ehrfurcht daran. Zugleich, weil es ja immerhin der liebe Gott ist, der hier für die Notwendigkeit steht, darf man sich immer noch sowas wie ein ganz grundsätzliches Gefühl der Geborgenheit in der Welt dazu denken. Entspricht haarscharf dem Ideal des Optimismus. Das heißt, auch dieses Erziehungsgebot der Bayerischen Verfassung kann ein Lehrer lässig akkurat befolgen, ohne dass er die Worte Bayern, Staat oder lieber Gott auch nur in den Mund nimmt. Das heißt, wer in Vorlesungen an der Universität oder im pädagogischen in der PH sitzt und bei den Geistesgrößen, die dort lesen, irgendwie meint, die wären ein bisschen pathetisch, triefend oder ganz so dick, sollte man ja wohl auch nicht auftragen in Sachen Ideale. Der soll nicht so sehr schnell sein, sich über die lustig zu machen oder die für verzockte Reaktionäre zu halten, die es womöglich auch nur im schwarzen Bayern so gibt, sondern der soll sich lieber mal besinnen auf die Identität zwischen dem reaktionären, klerikalen Zeug von denen zu den ganz normalen Idealen, von denen wirklich noch jeder außer uns sagt, dass sie sich irgendwie gehören und dass ein Mensch so erzogen gehört.